Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Jenke von Wilmsdorf, ich freue mich, dass du heute bei mir Interview bist. Vielen bekannt geworden bist du durch deine Selbstversuchsreportagen zunächst als Rubrik in einem RTL-Magazin und dann mit einer eigenen Reihe zur Primetime auf Pro7. Alle deine Experimente haben mich persönlich gefesselt und heute darf ich mit dir darüber sprechen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Patrick. Ich freue mich.
Ich fühle mich auch insofern geehrt. Ich habe vorhin noch recherchiert. Es gibt ja so eine Art von Interview mit dir in dieser ganzen YouTube-Welt noch nicht.
Nee, weil ich das nicht so häufig mache. Also nicht, weil ich was gegen Interviews habe, aber ich denke, manchmal ist es klüger, sich ein bisschen rar zu machen in Zeiten wie diesen, wo es Leute gibt, die aus jedem Loch gucken.
Ja. Ja, das ist wirklich wahr. YouTube ist voll von irgendwelchen Menschen, die auch selbst Experimente machen. Ich bin selbst jemand, der das gerne tut. Aber deine haben schon ein ganz besonderes Kaliber und werden auch journalistisch extrem gut aufgearbeitet. Ich habe mir Folgendes ausgedacht für dich. Ich habe mal einige von deinen Experimenten recherchiert und habe mir kurze Notizen dazu gemacht. Ich lese die jetzt alle einmal vor. Du lässt es einfach mal so ein bisschen, du lehnst dich jetzt zurück, lässt es Revue passieren.
Ja, ach,
und danach werde ich dir so ein paar Fragen dazu stellen, okay?
Vor allen Dingen Revue passieren gefällt mir.
Wir machen so ein Flashback sozusagen.
Ja, ja, ja,
also fangen wir an mit dem das Schönheitsexperiment.
Oh Gott, ja, oh Gott.
Innerhalb von 100 Tagen hast du zahlreiche kosmetische und chirurgische Eingriffe im Gesicht machen lassen, also Eigenfett, Lidstraffung, Faltenbehandlung, um zu prüfen, ob man sich optisch 20 Jahre jünger machen kann. Das nächste, das Alkoholexperiment.
Warte. es sollten nur 10 Jahre jünger werden.
Ah. Ja?
Nicht 20, nur 10 Jahre jünger. Das ist dann irgendwie im Netz, ist das dann so kolportiert worden.
10,
20, 3, eben, es wird immer mehr, wie stille Postprinzip.
Ja.
Und es waren genau 61 Eingriffe bei der Schönheitschirurgin.
Okay, 61?
Ja, ja.
Okay, Wahnsinn. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen nachhaken. Übrigens habe ich gerade vor dir eine ganz tolle Frau, die Dr. Jael Adler aus Berlin interviewen dürfen.
Kenne ich auch.
Und wir haben genau über dieses Schönheitsthema auch gesprochen, was man alles machen kann. Deswegen bin ich gerade sehr up to date. Das nächste ist das Alkoholexperiment. Über mehrere Wochen hast du konstant einen Alkoholpegel von ungefähr.
Vier volle Wochen. Und der Pegel war ziemlich genau ein Promille.
Der war nicht ungefähr. Ja, genau. Da steht hier nämlich auch ein Promille erhalten, permanent. Ja. Deswegen musstest du auch da morgens trinken, um die Wirkung und Risiken chronischen Alkoholkonsums am eigenen Körper zu erleben. Ganz wichtig. Und das fand ich super toll. Für meine Arbeit total spannend. Immer unter ärztlicher Kontrolle. Ganz, ganz wichtiger
Punkt. Das ist immer, wenn ich meinen Körper so richtig beanspruche, dann schauen der Ärzte drauf.
Ja, und du hast auch die Ärzte deines Vertrauens. Dann, wie lebt es sich als sehr alter Mensch in Deutschland? Du bist in ein Altersheim gezogen und hast einen Spezialaltersanzug getragen, um Gelenkschwäche, Seh-, Hörbehinderung zu simulieren und hast versucht, Alltag und Sozialisolation im Alter zu erleben. Ich finde, das ist gerade ein sehr aktuelles Thema.
Mhm. Plus Menschen getroffen, die an Altersarmut, unter Altersarmut leiden, die also wirklich 30, 40 Jahre lang gearbeitet haben und jetzt im Alter nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen, sondern geschweige denn sich ein warmes Essen. Das war auch in dieser Reportage und das war das, was mich am meisten schockiert hat und woran sich ja auch nicht viel verändert hat, leider Gottes.
Übrigens, Tag dieser Aufnahme hier ist genau der Tag, an dem im Bundestag über das neue Rentenpaket entschieden werden soll. Ich denke mal, wir ahnen, ich weiß es noch nicht, alle, was dabei rauskommen wird. Nix.
Ja, okay. Wenig bis nix.
Wenig bis nix, ja genau. Ja. Typisch für unsere Regierung. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Also, nächstes Experiment, auch zeitgemäß, Tiere lieben, Tiere essen. Du hast dein Fleisch- und Farmtierexperiment gemacht und hast zunächst, wenn das hier richtig recherchiert wurde, 2 Wochen lang fast ausschließlich Billigfleisch gegessen und dann 14 Tage vegan gelebt. Anschließend hast du wochenlang auf einem Bauernhof mit Mastschweinen gelebt. Wahrscheinlich waren da auch noch Menschen mit drunter. Und dir die Frage zu stellen, schlachten oder leben lassen?
Da ist aber jetzt viel durcheinander. Also ich habe 4 Wochen mit Schweinen auf dem Bauernhof gelebt. Und zwar wurde ein kleines Häuschen für mich gebaut, das direkt an dem Schweinegehege war. Das heißt, ich habe jeden Morgen, wenn ich das Fenster aufgemacht habe, habe ich Elsa und Stummi gesehen. Das waren die beiden Schweine, für die ich eine Patenschaft übernommen habe danach. Genau, und habe quasi mit Schweinen zusammengelebt, um mir mal ein anderes Bild von diesen zauberhaften, wirklich sehr emotionalen und klugen Lebewesen zu machen. Und habe deswegen auf Fleisch danach konsequent verzichtet. Aber in der Zeit habe ich, während ich die Schweinchen da sah, Billigfleisch konsumiert und habe dann wirklich Entzündungen bekommen. Es ging mir richtig schlecht, wow. Das körperlich richtig schlecht. Plus, dass die Psyche immer mehr Probleme damit hatte, das zu vereinbaren. Weißt du, ich streichel die Schweine und abends sitze ich da mit Discounterfleisch beim Fleischfondue. Das ging nicht.
Da habe ich direkt, bevor ich ja weitermache, eine Zwischenfrage. Würdest du selber sagen, jetzt ohne wissenschaftliche Validierung, dass dann das Problem, das Gesundheitsproblem, die Probleme eher durch die Seele kam? Das heißt, dieses du lebst bei den Schweinen, isst abends Tierfleisch oder war es eben tatsächlich das Fleisch, was du gegessen hast?
Das ist eine Kombination, weil ich finde alles, das kannst du auf jedes Thema im Leben, glaube ich, übertragen. Alles ist sehr komplex zusammengestellt. Es gibt nicht immer nur die eine Antwort. Definitiv war die miese Qualität, die mindere Qualität des Billigfleischs, was ich da gegessen habe, ausschlaggebend. Definitiv war die Menge, ich habe teilweise 1 Kilo Fleisch am Tag gegessen, definitiv zu viel. Das sollte man nicht machen. Also man sollte per se sein Fleischkonsum oder ob man Fleisch isst, sollte man sich persönlich eine Meinung zu bilden, das sollte man überdenken. So, und dann kam aber auch noch die psychische Komponente dazu, dass ich es einfach nicht mehr, ich bin ein irrsinnig tierliebender Mensch, ich konnte das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Tiere streicheln, Tiere beim Namen rufen und dann abends Tiere, Artgenossen quasi da fressen, das ging nicht mehr gut. Also es gab ganz unterschiedliche Gründe, weswegen ich danach gesagt habe, ich verzichte auf den Fleischkonsum.
Ja, was mich immer wieder, wo ich dich immer wieder für bewundert habe, weil ich ja selber solche Experimente durchgezogen habe und ich weiß, wie man da an die Grenze kommen kann. Du bist in so vielen verschiedenen Bereichen über deine wahrscheinlich eigentlich persönliche Grenze hinausgewachsen. Natürlich auch medial getrieben. Du hattest eine Kamera dabei, das ist nochmal ein ganz anderes Setup. Du weißt ja, du möchtest ja mit einer Botschaft an Millionen von Menschen vermitteln. Das motiviert einen natürlich, aber trotzdem bleibt die Grenze da, wo du wahrscheinlich öfters drüber gegangen bist. Wie zum Beispiel beim nächsten Experiment.
Also es bleibt die Grenze. Lass mich kurz einen Satz ergänzen. Es bleibt die Grenze, aber ich sage immer, von diesen Experimenten, und das waren mittlerweile 30 Experimente, die ich gemacht habe, hat mir keines Spaß gemacht. Weißt du, ich mache die nicht, weil sie mir Spaß machen. Experimente quälen mich. Entweder quälen sie mich psychisch oder sie quälen mich physisch. Und ganz selten wird auch beides so beansprucht, dass ich auf dem Zahnfleisch gehe. Aber die Message dahinter, und da spielt natürlich die Kamera die entscheidende Rolle, weil ich weiß es nicht, ob ich das machen würde, wenn ich dann keine Aufmerksamkeit hätte, weil dann könnte ich nichts bewegen. Ich brauche die Aufmerksamkeit, ich brauche die Kamera, um etwas zu bewegen, um dann stellvertretend für die Zuschauer in ein Experiment zu gehen und zu hoffen, dass sie danach sagen, okay, jetzt sehe ich das anders, jetzt habe ich gesehen, wie das für Jenke ist, ich bin ja da nur eine Brücke zum Thema quasi und jetzt mache ich mir als Zuschauer da nochmal Gedanken. Das ist der Sinn des Ganzen, die Intention.
Das nächste ist das Klimaexperiment. Du bist in Tiny House in einer Klimahalle gezogen, in eine Simulation, wie es 2050 ungefähr aussehen könnte. Also Hitze, Sturm, Starkregen, Insektenplage. Und da musste ich wirklich lachen, als ich das gesehen habe, mit 800 Tigermücken. Ist das wirklich wahr?
Ja, die haben
das. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht gesehen. Das muss ich verpasst haben.
Also ich habe in diesem Tiny House gelebt, genau, unter wirklich diesen widrigen Bedingungen, die Klimaexperten für 2050 erwarten, wenn wir nichts am Klimawandel irgendwie unternehmen, gegensteuern. Weil die Frage da entsteht, wie weit kann man da jetzt noch gegensteuern, ne?
Und richtig,
auch in dieser kurzen Zeit.
Ja.
Anderes Thema. So,
und auch welchen Einfluss hat der Mensch tatsächlich? Da gibt es ja viele verschiedene Experten und die einen kämpfen gegen die anderen. Es ist ein
Aber eben. Also auch das ist wieder sehr komplex. In allem wird eine Spur Wahrheit liegen und in vielem wird übertrieben und dramatisiert, um uns wieder Angst zu machen. Aber zu den Mücken, zurück zu den Mücken. Ja, es wurden dann abends 800 Mücken bei mir freigelassen und die haben sich pudelwohl gefühlt, weil es war warm, es war feucht. Weißt du, es waren ideale Bedingungen für die Mücke. Nur mir hat es auf Dauer nicht gefallen.
Also für mich, als Futtertrog.
Ja. Wobei diese Tigermücke und die Hausmücke, das waren zwei verschiedene Mückenarten, die haben sich da echt nicht lumpen lassen, was die Attacken betraf auf mich.
Dann auch wahnsinnig zeitgemäß, wie ich finde, das Plastikexperiment. Für einen festgelegten Zeitraum hast du bewusst viele Produkte mit Plastikverpackungen vermieden, begleitet von Laboruntersuchungen, das fand ich wiederum total spannend, um gesundheitliche Auswirkungen von Kunststoff und Verpackung, auch Ewigkeitschemikalien und solche Geschichten auf den Körper testen zu lassen.
Muss ich auch ergänzen, ich habe das nicht vermieden, sondern ich habe die Plastikprodukte ausschließlich benutzt. Ich habe 4 Wochen waren es, glaube ich, auch nur Lebensmittel gegessen, die in Plastik verpackt waren. Ich habe sie in Plastik erhitzt, Backofen, Mikrowelle, Fertiggerichte. Ich habe mein Wasser auf die Fensterbank gestellt, sodass die Sonne quasi die Plastikflasche erwärmt und habe dann nach 4 Wochen die ganzen Weichmacher, Bisphenol A und was es da alles gibt, im Blut messen lassen und hatte 400-fach erhöhte Werte nach nur 4 Wochen. Jetzt rechne das mal hoch auf Lebensjahre. Und dann haben wir Parallelen, das war das wirklich Erschreckende bei dem Experiment, Kindergartengruppen besucht und haben dort mit den Eltern und den Kindergartenbetreibern quasi Kinderurin untersucht, auf der Suche nach Plastik, Weichmachern, Mikroplastik und all sowas, mit katastrophalen Ergebnissen. Also selbst in den kleinsten waren schon so viele Weichmacher und Mikroplastikreste nachzuweisen, dass das einem eigentlich nur Angst und Bange wird.
Ja, du hast eben damit auch wieder auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam gemacht. Und es gibt ja auch Dinge, vielleicht hier mal als kleiner Tipp, wenn man schon aus Plastikflaschen trinkt, sollten es Hartplastikflaschen sein, also die wirklich fest sind, wenn überhaupt.
Gar kein Plastik.
Ja, natürlich, keine Frage. Am besten wäre Glas, okay? Und wenn Plastikflasche, niemals irgendwie im Auto liegen lassen, wo es dann warm wird, das ist da somit das Schlimmste, also in Anführungszeichen, Wenn das mal passiert, kein Thema. Wenn es regelmäßig stattfindet, dann ist
es... Ja, aber da, weißt du, das Problem ist, wir sind ja alle, und ich muss mich da ja wirklich an der eigenen Nase packen, wir sind ja alle so bequem. Natürlich ist es angenehmer, eine Plastikflasche zu tragen, weil sie leichter ist als eine Glasflasche. Dann bekommst du dein Wasser in Glasflaschen ja auch gar nicht überall. Das wird ja meistens in Plastikflaschen angeboten. Aber das Problem ist, dass sich das summiert. Und das ist ja nicht nur das Wasser im Plastik, das ist ja wirklich alles, was in Plastik verpackt ist. Und wenn du jetzt Lebensmittel hast mit einem hohen Fettgehalt, halt, ne? Nehmen wir mal Fisch oder nehmen wir Fleischsorten oder Schinken oder Käse oder sowas. Diese Fette, die du in dem Lebensmittel hast, lösen die Weichmacher aus dem Kunststoff. Also sind sie alle belastet mit Kunststoff und Weichmachern und Mikroplastik. Und dann gehen wir in die Kosmetik. Da nimmst du dein Duschgel und dein Haarzeug und deine Creme und da ist auch Mikroplastik drin. Weißt du? Also mir fällt das auch immer wieder schwer, aber ich bin dazu übergegangen, dass ich meist wirklich Wasser aus den Flaschen, dann wenn ich unterwegs bin, in irgendwelche Thermoskannen umfülle, Metallkannen oder Kupferkannen oder sowas. Ja. Das mache ich meist. Und also wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann natürlich auch mal aus Plastik, aber ich versuche immer, das irgendwie zu vermeiden.
Ja, zum Beispiel, darauf bezieht sich nachher auch eine Frage, was du persönlich langfristig aus deinen Experimenten für dich umgesetzt hast. Aber das schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Ich mache noch fertig. Jetzt kommt auf meinen persönlichen Platz Nummer 3, das Zuckerexperiment.
Was für ein Horror. Dass
du nach 11 Tagen abgebrochen hast, weil es ging nichts mehr. Ja, du hast in einem Monat, also du wolltest einen Monat lang täglich 1 Kilogramm Zucker essen bzw. trinken.
Nee, ich wollte das nur 14 Tage. Im Monat haben wir diesmal gar nicht anvisiert, weil die Ärzte diesmal im Vorfeld gesagt haben, wir glauben, du hast einen Knall. Du kannst nicht 30 Tage lang 1 Kilo Zucker essen. Und ich habe dann abgebrochen, A, weil ich es nicht mehr runterbekam nach 11 Tagen und B, weil ich ja in Rücksprache mit dem Arzt, der gesagt hat, Junge, jetzt bist du kurz vor der Diabetes.
Ja, weiß ich noch.
Also jetzt solltest du wirklich aufhören, wenn du keinen Diabetes riskieren willst. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich glaube, ich habe in 11 Tagen gezeigt, wie gefährlich Zuckerkonsum sein kann. Da ist es jetzt unnötig, noch 3 Tage weiter durchzuziehen.
Absolut. Jetzt weiß ich auch nicht wieder, wo hier ChatGPT diesen Monat rausgemacht hat. Aber gut. Dann Platz Nummer zwei.
Hört doch auf Sam Altman. Ihr dürft ChatGPT nicht glauben. ChatGPT reimt sich irgendwas zusammen, weil das erinnert mich oft so an asiatische Kulturen, wo ich ja sehr oft gedreht habe, ne, in asiatischen Ländern, weil ich die Gegend einfach liebe. Den Menschen dort fällt es sehr schwer, dir etwas abzulehnen, Nein zu sagen, wenn du sie um etwas bittest. Und so ist ChatGPT auch. ChatGPT sagt nicht Nein oder das ich weiß ich nicht, sondern immer freundlich und erzählt manchmal einfach nur absoluten Quatsch. Ja, das sagt schon Sam Altman.
Ich mache auch gerne einen Gegencheck. In dem Fall habe ich es nicht gemacht, weil es eben auch nicht wirklich relevant war.
Ob Nein, das du hast ja auch nicht. Ich bin ja hier, um den Gegencheck zu machen.
Also nutzen wir dieses Interview auch, um zu warnen, ChatGPT ist nicht die alleinselig machende Gnade, die alles weiß. Um Gottes
Willen, bloß nicht vorsichtig sein, Freund.
Auch meine persönliche Erfahrung.
Ja,
jetzt kommt Platz Nummer zwei. Jetzt kommt Platz Nummer zwei. Alltagsdrogen, Microdosing-Experiment. Du hast legale erhältliche Substanzen wie Kaffee, verschreibungspflichtige Medikamente und geringe Dosen psychedelischer Substanzen, zum Beispiel Psilocybin, getestet, um die Wirkung auf Stimmung, Konzentration und Leistungsfähigkeit zu beobachten. Jetzt habe ich hier mal eine Frage, du hast vorhin gesagt, du
hast... Jetzt hast du eine Frage, ja?
Ja, jetzt direkt, weil ich möchte erstmal alles durchgehen und dann. Aber hier interessiert mich, weil du vorhin nämlich gesagt hast, dass du dich durch alle Experimente mehr oder weniger gequält hast. Bei dem auch?
Das ist eine gute Frage. Bei dem Microsoft-Experiment habe ich mich... Microsoft. Microdosing. Ja. Habe ich mich nicht gequält, nein. Das habe ich nicht.
Habe ich mir gedacht.
Nee. Also was ein bisschen ungewöhnlich war, aber ungewöhnlich, das ist weit entfernt von der Qual, ist dieser, ich habe ja, ich glaube, 2 Wochen auf Koffein verzichtet vorher.
Ja, das ist eine Qual.
Das ist eine, es geht. Also ich mag Kaffee sehr gerne, aber das ist eine wirklich, also das war jetzt keine große Hürde. Aber das war das einzig, nennen wir es mal Unangenehme.
Ja.
Das Microdosing an sich, ob das jetzt Psilocybin war oder ich habe auch LSD-Microdosing ausprobiert, MDMA-Microdosing ausprobiert. Das war nicht unangenehm. Nö. Manches hat überhaupt nichts gebracht bei mir und einige Substanzen haben eine Zeit lang was gebracht. Und die Frage war ja die, da ging es ja diesmal gar nicht wirklich um Drogenkonsum und Rausch und all sowas, sondern es ging einfach darum, dass weltweit die Kreativen seit geraumer Zeit auf solche Substanzen setzen, weil sie halt dann noch kreativer werden, behaupten sie, sagen sie. Und gerade im Silicon Valley in Kalifornien gehört das quasi zur täglichen Ernährung, dieses Microdosing bei den kreativen Leuten. Und das war für uns der Ansatz, mal zu gucken, okay, wie weit ist das denn entfernt von dem, was wir täglich mit anderen Substanzen machen, die wir nicht als Drogen bezeichnen, wie Kaffee? Kaffee ist ein Aufputschmittel. Kaffee stand jahrelang auf der Dopingliste. Das heißt, Profisportler, die beim Dopingtest auf Kaffee untersucht wurden und zu viel Kaffee getrunken hatten, die wurden disqualifiziert wegen Doping. Das hat man dann irgendwann wieder fallen lassen. Aber Kaffee ist ein starkes und bagatellisiertes Aufputschmittel. Genauso wie Taurin in den ganzen Energy Drinks oder sowas. Und das war so der Vergleich. Macht das einen Unterschied, ob du jetzt irgendwelche halluzinogenen Pilze in Mikrodosierung nimmst oder ob du jeden Tag 3 Liter Kaffee säufst? Also wo ist da der Unterschied? Und warum zeigen wir immer auf die anderen und konsumieren Kaffee und Energy Drinks den ganzen Tag? Weißt du? Darum ging es in dem
Fall. Über Drogen und Rauchen und Trinken, Alkohol. Also ja.
Alkohol sowieso gibt es ja auch. Das war ja das erste Experiment. Da wirst du wahrscheinlich auch noch landen, 2012. Das war ja wirklich das offiziell erste Experiment, war das Alkoholexperiment. Und das Alkohol wird immer noch so verharmlost in der Gesellschaft. Dabei ist es, wie wir alle wissen, ein Nervengift, ein wirklich starkes Nervengift.
Ja, und es gibt auch keine gesunden Mengen Alkohol, möchte ich an dieser Stelle einmal ausdrücklich sagen.
Eben, das war ja auch immer diese Mehr, ne? Ja, ein Glas Rotwein und sowas, ja, da ist Resveratrol und sowas. Das ist es, das ist es. Das ist der Faktor, der gesundheitsfördernd sein kann, aber eben, aber nicht der Alkohol. Der ist einfach neurotoxisch.
Ja. Mein persönliches, und das ist natürlich pures Eigeninteresse gewesen, ich glaube auch, das war dann letztes, war eben das Longevity-Experiment mit drei hervorragenden Experten an deiner Seite, plus dann noch dem Schlafmediziner, den ich auch kürzlich bei mir Interview hatte. Da hast du dann gemeinsam mit deinem Sohn versucht, mit monatelang, also das ging dann wirklich über einen längeren Zeitraum, durch einen optimierten Lebensstil aus Ernährung, Bewegung, Schlaf und Supplementen deine Gesundheit zu verbessern und den Alterungsprozess aufzuhalten. Ein Langzeitexperiment erfordert natürlich auch deutlich mehr ab. Das ist ja völlig klar. Weil da geht es ja darum, nicht Gewöhnliches zur Gewohnheit zu machen. Und jetzt kommt meine erste Frage zu diesen ganzen Experimenten hier. Was war denn deine persönlich heftigste Erfahrung, mit der du niemals gerechnet hättest? Gibt es hier irgendwas, was dich direkt anspringt?
Naja, das Alkoholexperiment war schon am heftigsten, weil ich das habe ich ja quasi 3 Wochen und 3 oder 4 Tage durchgezogen. Also ich habe da 2, 3 Tage vor dem geplanten Ende des Experiments aufgehört, weil ein Chirurg zu mir gesagt hat, ich musste chirurgisch behandelt werden. Wir mussten also Thrombosen chirurgisch geöffnet, entfernt werden, die durch übermäßigen Alkoholkonsum entstanden sind in nur 3 Wochen. Und ich hatte eine Gewöhnung entwickelt, also quasi so eine Vorstufe von der Alkoholabhängigkeit und musste nach dem Experiment auch wirklich 3, 4 Monate entwöhnen, also runter, kein Alkohol, immer weniger Alkohol, dann kein Alkohol, dann immer eine längere Zeit kein Alkohol. Das hat mich definitiv am meisten Zeit und am meisten Kraft gekostet, es quasi wieder auszubügeln, sagen wir mal so. Aber ansonsten, wie ich gerade gesagt habe, also die meisten Experimente sind extrem herausfordernd. Also für die Psyche zum Beispiel war für mich mit das Extremste 14 Tage Einzelhaft im Knast, im Gefängnis, wo jetzt jemand, der zu Jahren Haftstrafen verurteilt ist, wahrscheinlich sich totlachen wird. Aber für mich waren diese 14 Tage Einzelhaft schon eine so extreme Herausforderung. Dieses Fremdbestimmte, dieses weggesperrt zu sein, über deine Zeit nicht mehr selbst entscheiden zu können. Und das, was du machen willst und sowas, empfand ich als irrsinnig herausfordernd für meine Psyche. So, und so hat jedes Experiment quasi sein negatives Highlight. Aber wenn ich das auf 1 reduzieren müsste, wäre das Alkoholexperiment.
Du trinkst heute wahrscheinlich hin und wieder auch nochmal Alkohol. Ist das richtig?
Ja, ich mag das. Ich mag ein gutes Glas Wein. Ja. Ich mag einen guten Cocktail. Ich mag ein Glas Champagner zuweilen. Also ich mag Alkohol. Aber ich habe jetzt nie viel Alkohol konsumiert. Meine Droge war immer Nikotin. Das war mein ganz großes Problem, die Zigarette. Ich weiß, ob der Gefahren zu viel Alkohol, aber zu wirklich geselligen Momenten und genussvollen Momenten greife ich auf Alkohol zurück.
Okay, kontrollierter Umgang.
Aber wahrscheinlich. Ja, wie bei allem, was du machst, natürlich. Weißt du? Wenn es mir gelungen wäre, 3 Zigaretten am Tag zu rauchen, dann hätte ich auch nie aufgehört zu rauchen. Aber der kontrollierte Umgang bei Nikotin und Zigaretten war für mich unmöglich. Also entweder ganz oder gar nicht, weißt du? Ist übrigens, trifft auf viele Bereiche meines Lebens zu, aber beim Nikotin ganz stark, beim Alkohol nicht. Also auf Alkohol kann ich verzichten, muss ich aber zum Glück nicht, weil ich das unter Kontrolle habe.
Würdest du dennoch sagen, dass dieses Alkoholexperiment einen nachhaltigen Einfluss auf deinen Konsum hatte, in irgendeiner Art und Weise?
Ja, schon. Also wenn ich was trinke, also jetzt wie gesagt, außer so 2, 3 Gläser Wein oder sowas, das nicht, aber es gibt natürlich auch noch oder gab danach auch noch Abende, wo ich irgendwie komplett versackt bin mit netten Menschen und dann zu viel getrunken habe, als ich sollte und morgens so eine Birne hatte und sowas, dann wird mir schon wieder bewusst, was das jetzt alles mit meinem Körper gemacht hat, wie lange das dauert, bis das jetzt wieder ausgebügelt ist, dass da nicht nur Nervenzellen im Hirn abgestorben sind, sondern dass ich mein Mikrobiom im Darm geschädigt habe, mein Mikrobiom im Mund geschädigt habe, dass ich mein Immunsystem geschädigt habe. Also das wusste ich vorher alles nicht. Jetzt weiß ich es und das trägt natürlich dazu bei, dass ich das dann noch seltener mache, so ein Gelage, als ich das vor den Experimenten gemacht
habe. Okay, dann hat sich diese Quälerei gelohnt, also in Anführungszeichen. Und soll ja auch als Warnung für Millionen Menschen dienen. Das ist hier letztendlich auch, also ich vermute mal,
dass. Nein, ich möchte gar nicht warnen, ich möchte sensibilisieren. Ich möchte, dass die Menschen einfach mehr Informationen haben und darüber nachdenken. Und es wurde ganz oft die Frage gestellt, guck mal, ich mache das jetzt seit 2012, also seit 13 Jahren. Und ich wurde so oft gefragt, ja, warum machst du das nicht? Machst du das denn? Mach doch einfach eine Reportage. Und dann sage ich, naja, aber es gibt Reportagen. Jeder Mensch weiß, dass zu viel Alkohol schädlich ist, dass Drogen scheiße sind. Ja. Jeder weiß das. Aber jetzt quasi die Menschen zu packen, sich 90 Minuten mit einem Thema auseinanderzusetzen und sich Informationen quasi geben zu lassen, die man vorher so abgeblockt hat mit dem, ja, ich weiß, dass das alles ungesund ist, aber offen sein auf einmal für ein Thema. Das ist meine Aufgabe und deswegen mache ich das Experiment. Und gleichzeitig noch dadurch, dass ich das ja erlebe und beschreibe, das mag für viele ganz anders sein und sich ganz anders anfühlen, aber es ist nochmal ein anderer Aspekt in einer Reportage, wenn du jemanden hast, der von seinen Empfindungen und Erfahrungen berichtet. Und das mache ich. Also ja. Ich versuche wirklich immer nur ein Thema, von dem die Menschen zum Glauben alles zu wissen, wieder zu öffnen für die Menschen, dass sie hinschauen und hinhören. Und deswegen mache ich diese Experimente.
Ganz klar. Und das ist ja immer anekdotisch. Aber, und das ist das Entscheidende, sehr emotional, weil die Leute mit dir fühlen, mit dir leiden.
Ja, wenn es emotional genau wird, dann lasse ich das zu. Na klar.
Es ist 10-mal mehr wert als jede noch so gut gemachte Reportage, weil es eben emotionalisiert. Und darum geht es ja letztendlich.
Es ist ein anderer Ansatz, weißt du. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Es ist ein anderer Ansatz. Eine Reportage hat eine andere Aufgabe. Du beobachtest, weißt du. Als Reporter stehst du da und beobachtest und versuchst Sachen die Metaebene zu erklären, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, deren Meinung und sowas. Das ist die Reportage, die ja total wichtig ist. Und
ja, wertvoll und gut, wenn sie gut gemacht
ist. Ich ergänze das oder habe eine andere Form der Reportage einfach entwickelt durch meine persönliche Sicht der Dinge. Das ist ja auch nur immer nur ein gewisser Anteil. Zu 80% ist das, was ich mache, ja auch eine klassische Reportage. Ich fahre an die Drehorte, ich erzähle die Geschichte, du kriegst bei mir ein Exposé, ich treffe die besten Experten zu diesem Thema, welche die dafür sind, welche die dagegen sind, Opfer, Täter. All das, was in der Reportage gehört, ist in meiner Reportage auch. Ich erweitere das nur um meine persönliche Sicht. Die kann man dann annehmen und teilen, muss man aber nicht. Aber es ist keine Warnung, sondern es ist einfach nur ich will die Leute sensibilisieren und neugierig machen für das jeweilige Thema.
Ja, klasse. Was war denn das Schwierigste? Kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo du gesagt hast, es geht nicht mal weiter? Also ich weiß eine, das war das mit dem Zucker, weil da warst du echt angepisst, das kann mich noch richtig gut dran erinnern, aber vielleicht gibt's noch irgendwie eine andere Situation, wo du sagst, du hast ja gerade schon gesagt, dass mit diesem Knast, Einzelhaft, war es das Schwierigste für dich? Oder gibt's noch eine andere, was dir gerade einfällt?
Na, Alkohol war auch das Schwierigste, da habe ich mich wirklich gequält. Weißt du, das ist so wie bei Drogen, man denkt am Anfang, ja, wo ist denn das Problem? Da trifft man 3 Tage oder ist 3 Tage, guck mal, ich habe ja auch hier auf LSD, nee, ich habe LSD Ecstasy, MDMA, 48 Stunden nonstop durch einen Techno-Club gehoppelt, weißt du? Und immer, wenn ich müde wurde, habe ich Speed genommen, dann war ich wieder hoch und dann wieder das, wieder MDMA und dann wieder getanzt und die ganze Welt umarmt und dann musste ich mich ein bisschen beruhigen, dann haben wir irgendwie gekifft. Das war ja auch alles im Rahmen dieses Experiments, wo ich Menschen begleitet habe, deren Wochenende genauso aussieht. Und die haben mich einfach mitgenommen, weißt du? Das ist sowas, da denkt man, ja, ist doch geil, macht doch Spaß, ist doch super. Dass ich aber danach jetzt einen Rebounder hatte von 8 bis 10 Tagen, wo ich wirklich depressiv wurde, auf dem Sofa gelegen habe, nachdem die ganzen Drogen wieder raus war und das Serotonin, also dieses Hormon, was für eine gute Stimmung sorgt, auch verschwunden war, weil es einfach verbraucht war durch die 48 Stunden intensive Ecstasy-Rausch, weißt du? Das ist ja der Preis, den du für alles bezahlst. Und so ist das bei Drogen, wie jetzt diesen Rauchdrogen oder Speed oder LSD und MDMA, so ist es bei Alkohol auch. Das wissen wir doch. Wir trinken dann und dann ist das alles gesellig und noch eine und dann liegst du die nächsten 3 Tage, liegst du flach, hast Kopfschmerzen, übergibst dich durch, weil keine Ahnung was. Also wir zahlen ja für all das einen Preis. Und wenn ich das so lange mache wie knapp 4 Wochen Alkohol, dann ist das ein verdammt hoher Preis. Das macht mir nach 3 Tagen keinen Spaß mehr. Weißt du? Und Ecstasy nach 48 Stunden, ich wollte davon nichts mehr haben. Also der Gedanke alleine, jetzt wieder eine Pille da zu schlucken, hat mir Übelkeit beschert, weil es war zu viel des Guten. Also mein Körper warnt mich dann ja auch. Von daher ist das immer, es kommt immer der Zeitpunkt, wo ich denke, jetzt breche ich den Scheiß ab, jetzt lasse ich das Experiment. Aber dazu bin ich einfach zu diszipliniert. Und das Zuckerexperiment, wie gesagt, das habe ich, weil der Arzt gesagt hat, so jetzt hast du einen Diabetes, wenn du nicht aufhörst. Mit ernsthaften Konsequenzen. Und deswegen habe ich dann gesagt, das ist unverantwortlich, jetzt das weiterzumachen, mhm. weiter Zucker in mich hineinzustopfen, wenn der Arzt die rote Flagge
hochzieht. Natürlich, ich kann mich ja noch erinnern, du hattest schon Prädiabetes, weil du eben jeden Tag dein, was war das, Eistee? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war, getrunken hast, oder?
Ja, Eistee. Ich habe Eistee geliebt zu dem Zeitpunkt. Genau, das kam ja noch dazu. Also ich habe ja quasi während der Dreharbeiten, der Zuckerdreharbeiten, mit dem Arzt halt gesprochen und vorher Blut abgegeben und dann schon angefangen, das Kilo Zucker da zu konsumieren. Und bis das ausgewertet war bei mir, diese vorherige Untersuchung, steckte ich schon mitten im Experiment und dann sagte der, ja, da ist ja schon Prädiabetes. Also vielleicht sollten Sie das Experiment gar nicht machen. Das geht ja nicht, ich bin ja schon seit 3 Tagen dabei. Und ja, mal gucken, was aus diesem Prädiabetes wird, wenn ich jetzt weiter Zucker nehme. Mhm. Und dann habe ich das ja 11 Tage genommen und dann wurde es ja immer dramatischer. Mhm. Und dann haben wir alle gesagt, nee, komm, okay, ich glaube, die Message ist rübergekommen. Ja. Jetzt können wir die Reißleine ziehen.
Ja. Absolut. Und kurz die Erklärung, weil einige, die es vielleicht nicht gesehen haben, du hast ja auch 1 Kilo am Tag in verschiedenen Produkten zu dir genommen, weil du jetzt nicht über Monate lang das, was wir normalerweise zu uns nehmen, nämlich irgendwas zwischen 80 und 100 Gramm über die ganzen Produkte verteilt, das ging ja nicht. Das war ein Experiment, völlig überzogen, weil niemand macht das, aber du wolltest eben komprimiert in einer kurzen Zeit machen. Ja?
Das machen wir meist. Das war bei Alkohol auch so. 1 Promille am Tag über 4 Wochen.
Ja, klar, natürlich.
Machen das, ne? Weniger. Wir haben natürlich produktionsbedingt immer nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Und deswegen sprechen wir dann vorher mit den Medizinern oder Psychologen, je nachdem, wer jetzt die Fachberatung gerade ist, die Fachrichtung, und sagen, okay, ab wann sehen wir ein erstes Ergebnis? Und wie müssen wir das dosieren, wenn wir jetzt 4 Wochen für so ein Experiment haben? Und dann lassen wir uns quasi da Empfehlungen geben. Und so war das bei dem Zucker auch. Du hast jetzt erwähnt, 80, 85 Gramm Zucker am Tag ist das, was wir konsumieren. Wir sollen aber nur 25% konsumieren. Und auch das, diese 25% ist ja nur ein Deal, den die WHO gemacht hat. Also
exakt.
Als Ernährungswissenschaftler und Mediziner sagen dir, 5 bis 10 Gramm Zucker am Tag.
Das wäre gut. Also zugesetzter Zucker, jetzt nicht den über
Früchten. Ja, ja. Also, nee. Aber den Fructose aus den Früchten darfst du auch nicht vergessen. Weil das ist ja auch so ein Irrtum, dass die Leute glauben, ich trinke doch 1 Liter Orangensaft, das ist doch gesund.
Ist gesund.
Nee, das ist nicht gesund, weil es sind 12 Orangen.
Ja, weißt so ist es.
Ja, eben. Also deswegen, aber du hast recht, das war jetzt nicht nur reiner Haushaltszucker, sondern ich habe Teilchen gegessen, ich habe all das gegessen, was Zucker enthält und lecker ist.
Und was ich auch spannend finde jetzt, gibt es irgendwas, was auf dich einen besonders nachhaltigen Eindruck gemacht hat? Also etwas, was du gelernt hast, wo du dich immer noch dran zurückerinnerst, was du vielleicht jetzt konsequenter umsetzt, aus allen Experimenten?
Es gibt aus jedem Experiment etwas, was ich mitgenommen habe.
Aber irgendwas, wo du sagst, das ist für mich, vielleicht gibt es es ja gar nicht, aber vielleicht gibt es irgendwie, das war für mich das, weiß nicht, das Nachhaltigste.
Naja, doch, das Nachhaltigste kann ich ganz klar beantworten. Das ist das Longevity-Experiment gewesen. Mhm. Das war übrigens nicht das letzte. Das letzte Experiment war digitaler Entzug, also digital offline, 14 Tage ohne Handy, ohne Zugang zu digitalen Sachen.
Das
habe
ich noch nicht gesehen.
Okay. Das war das letzte. Du kannst die alle oder den Großteil dieser Experimente, die ich bei ProSieben gemacht habe, die kannst du bei Join kostenlos streamen. Das sind ja nun auch schon eine ganze Latte an Experimenten.
Auch wir werden direkt einen Link machen in die YouTube-Videobeschreibung und auch in die Shownotes, weil das Ganze geht ja auch als Podcast online. Also wer Lust hat, den Jenke mal ein Experiment seiner Wahl, ihrer Wahl zu sehen, einfach draufklicken.
Einfach bei Join. Wie gesagt, kostet nichts anmelden, da kann man das Ganze streamen. Das Nachhaltigste war deine Frage. Das Nachhaltigste war aus dem Longevity-Experiment, was ich mit meinem Sohn gemacht habe, über den Zeitraum von 7 Monaten, also im letzten Jahr. Und seitdem bin ich Nichtraucher.
Nein.
Das heißt, seit dem 21. September 2024 bin ich Nichtraucher. Und das ist für mich persönlich extrem nachhaltig, nachdem ich 35 Jahre lang geraucht habe. Und bei dem Medizin-Check-up zu dem Experiment halt wieder nur Horrornachrichten bekommen habe. Hier Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko, überdurchschnittlich hoch. Wieder ein Prädiabetes, weil ich halt diesen Eistee da gesoffen hatte noch. Und dann hat mein Sohn gesagt, vielleicht solltest du nach all den Experimenten, die deinen Körper und deine Psyche so gerockt haben, jetzt endlich mal ein Experiment machen, was dir gut tut und gleichzeitig auch die Botschaft an die Menschen ist, es ist niemals zu spät, etwas zu verändern in deinem Leben.
Ja, klasse.
Und dann habe ich aufgehört zu rauchen. Und seitdem rauche ich nicht mehr. Das heißt, jetzt haben wir, was haben wir denn? Anfang Dezember haben wir seit einem Jahr und zwei Monaten.
Wahnsinn. Und ich kann mich noch so gut erinnern, dass das mit dem Rauchen am Anfang des Experiments ein Wahnsinnsthema war bei dir. Das war ein
Riesenthema. Ja, wir haben dauernd verschoben. Wir haben angefangen zu drehen. Weißt du, angefangen zu drehen und wollten gesund leben, nachdem die Ärzte gesagt haben, das solltest du ändern, damit ist Schluss, das wird jetzt ver-. So, und dann saß ich abends da immer und gesagt, komm, das machen wir morgen. Komm, wir fangen morgen an. Und mein Sohn auch, der zu dem Zeitpunkt auch noch, der hat gewaped, der hat schon nicht mehr geraucht, aber der hat gewaped. Mhm. Und hat auch gesagt, ja komm, morgen, morgen ist ein guter Tag. Und dann haben wir so einen Running Gag draus gemacht und haben wirklich die ersten 3 oder 4 Tage der Dreharbeiten weiter geraucht und immer gesagt, morgen, morgen fangen wir an. Weil es mir so schwer gefallen ist, weil es mir wirklich so schwer gefallen ist. Ja.
Gibt es einen nachhaltigen Schaden aus irgendeinem Experiment?
Zum Glück nicht. Es gibt welche, es gibt Leute, die sagen, nach dem Schönheitsexperiment mit diesen 61 Eingriffen und ein paar OPs, sehe ich nicht mehr aus wie der Jenke vorher und das wäre scheiße und schlecht. Aber das sind nur vereinzelt Stimmen und die Menschen sind mir auch persönlich nicht bekannt. Von daher würde ich sagen, nein, zum Glück ist Stand heute nichts geblieben, was nicht reversibel war. Zu Beginn des Longevity-Experimentes haben wir aufgelistet, was ich doch für Wunden, nenne ich es mal, oder Narben davongetragen habe von diesen 13 Jahren Experimente. Und das war halt, wie gesagt, ein erhöhtes Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko, ganz üble Blutfettwerte, viel zu hohen Blutdruck, Prädiabetes wieder, Insulinresistenz, eine Fitness eines 70-Jährigen. Also ich hatte wirklich nur schlechte Schulnoten plus eine in vielen Teilen schlechte genetische Disposition. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, da war ich 59, ja gut, okay, 59, was soll's, die paar Jahre noch, da kann man eh nichts mehr machen. Mhm. Und dass sich das aber in diesen 6-7 Monaten Longevity-Experiment alles komplett umgekehrt habe. Mhm. Also nichts von dem ist mehr da. Ich habe einen guten Blutdruck, ich habe gute Blutzuckerwerte, ich habe gute Blutfettwerte, ich bin fit wie ein Turnschuh, ich mache 4 bis 5 Mal die Woche Sport, ich ernähre mich anders, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel gezielt. Weißt du, es gibt nicht mehr den Jenke von 2024 mit all seinen gesundheitlichen Einschränkungen. Von daher, nein, es ist zum Glück mit Stand heute kein Schaden übrig geblieben, der nicht ausgebügelt werden konnte.
Also dann hört sich das für mich so an, als ob...
Als könnte ich das noch bis 80 machen, ne? Vergiss es.
Mindestens. Ja, wenn du es noch weitermachst, die Uhr
kann man so ein bisschen aufhalten. Und jetzt noch mit Longevity,
oder? Ja, genau. Also für mich hört sich so an, Longevity hat dein Leben durchaus verändert. Weil, was ja viele Menschen auch gar nicht reflektieren ist, ich lebe heute, ich könnte ja morgen tot sein. Oder ich möchte jetzt genießen. Das darf man ja alles auch. In Maßen gehört das auch zu einem gesunden Lifestyle mit dazu. Was viele aber überhaupt nicht bedenken, ist, dass vor allem die letzten 10, 15 Jahre für viele eine absolute Quälerei ist, weil sie eben genau solche Sprüche verinnerlicht haben, um eben dann ja praktisch sich vom Gesundheitskonto einfach zu viel abzuziehen.
Oder, und das war wirklich meine Geheimwaffe, aber ohne dass ich das wusste, das habe ich so instinktiv gemacht, ich habe trotz der Tatsache, dass ich einen extrem stressigen Beruf habe, dass ich mich einen Großteil meines Lebens schlecht ernährt habe und zu wenig bewegt habe, zu wenig Sport gemacht habe, eine Resilienz entwickelt gehabt durch eine psychische Stärke. Also ich habe schon die Dinge eher immer positiv als negativ betrachtet und den Menschen erstmal vertraut als misstraut. Ich glaube, das ist schon mal so, damit baut man so eine gewisse Resilienz auf. Und ich habe ja schon Sport gemacht. Ich habe jetzt hauptsächlich im Fitnessstudio irgendwie Muskelmasse trainiert oder sowas und sehr wenig Ausdauer gemacht. Aber alleine, dass ich das schon gemacht habe, war für mich eine Basis, auf der ich leichter aufbauen konnte als jemand, der überhaupt keinen Sport macht. Und das ist so ein Punkt, das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das begreifen wir zu spät, obwohl es auch jetzt mit Sportanfang nie zu spät ist, ne? Aber wir begreifen zu spät, wie wichtig es ist, gerade sportlich aktiv zu sein, immer aktiv zu sein, damit wir die letzten 10, 15 Lebensjahre mobil sind und nicht auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Ja. Und dazu gehört regelmäßiger Ausdauersport, aber vor allem Kraftsport.
Ja.
Und zwar auch für Frauen. Weißt du, und dazu gehören auch Proteine. Und da sind wir jetzt schon wieder so ein bisschen bei Ernährung und auch ein bisschen Longevity. Dieses ganze Proteinthema ist ja den meisten Leuten überhaupt nicht bekannt.
Nein, im Gegenteil. Jenke, im Gegenteil. Es wird immer wieder erzählt, wir würden zu viele Proteine essen, wenn ich sowas höre.
Quatsch, absoluter Quatsch.
Da muss man aufpassen, dass man da nicht aggressiv wird, weil es ist lebensgefährlich, solche Behauptungen. Und das meine ich genauso, wie ich sage.
Wer
zu wenig Proteine ist, wird im Alter viel schneller abbauen. Es kommt zu Stürzen. Und ich habe gerade gestern für ein neues Video recherchiert. Es ist so, dass 60-Jährige, die stürzen und eine Oberschenkelhalsbeckenfraktur haben, weil ihnen die Muskulatur fehlt, um einen potenziellen Sturz abzufangen, die sterben zu bis zu 25% innerhalb des ersten Jahres, weil der Körper dramatisch abbaut, wenn du einmal bettlägerig bist. Und das verstehen viele nicht.
Aber das ist jetzt genau der Punkt mit Mobilität. Ne? Also es gibt kein Argument, keinen Sport zu machen. Es gibt kein Argument dagegen. Also man muss sich ja nicht überfordern, man muss langsam anfangen. Wenn man nie Sport gemacht hat, dann mit kleinen Schritten sich jemanden suchen, der einen da irgendwie auch ein bisschen coacht. Nicht versuchen, immer alles nur mit YouTube zu regeln, sondern auch Leute, die sich damit auskennen. Oder bei YouTube dann Leute zu finden, die wirklich Experten auf ihrem Gebiet sind. Das ist natürlich auch okay. So, und dann fängst du an mit Sport und du fängst also mit Ausdauer, aber auch mit Kraft. Und wie du schon sagst, wenn du eine ausgeprägte Rumpfmuskulatur hast, Bauch, Beine, Po, Oberschenkel und sowas, ne, dann überstehst du diese Stürze schon mal sehr viel besser. A, fängst du die sehr viel besser ab, aber B, ist auch alles gestützter und nicht so fragil, wenn du dann mal aufs Becken knallst. Aber diese Proteinsache ist ja nicht nur, viele Leute denken, ja gut, das nehmen jetzt die ganzen Bodybuilder, ihr Proteinpulver, damit sie schnell Muskelmasse aufbauen. Ja, stimmt, auch. Aber du nimmst es nicht nur zum Muskelaufbau, du nimmst es auch zum Muskelerhalt. So, und da sind wir jetzt bei den Menschen, die nicht in den Fitnessstudio gehen und pumpen, sondern ganz normal Menschen, die ihre Muskeln, die wir alle haben und brauchen, erhalten wollen, müssen Proteine nehmen. Und, ja, und wenn du dein Immunsystem stark und gesund halten willst, dann braucht dein Immunsystem Proteine.
Naja, das Immunsystem besteht ja aus Proteinen.
Und alles im Körper besteht aus Proteinen und Aminosäuren, was ja kurzkettige Proteine
Stimmung,
sind. Ja, und solche Geschichten. Das ist so wichtig. Und das ist so ein Punkt. Also wenn ich quasi den Menschen, wenn ich das auf einen Satz reduzieren müsste, worauf die sich konzentrieren müssen, dann ist das Ausdauer, Kraft und Proteine.
Sehr gut.
Damit kannst du
sich so exakt mit meiner Aussage, ja.
Ja, sehr schön.
Wunderbar, perfekt. Lass uns noch mal ganz kurz durch alle Experimente gehen und ich habe nur eine Frage und wir versuchen, die einigermaßen kurz zu beantworten, okay? Das erste war das Schönheitsexperiment. Ich habe mir die Frage notiert, wie hast du dich danach gefühlt, wenn du eben dann 10 Jahre straffer aussiehst? Wie war das Gefühl für dich dann danach?
Erstmal völlig verstörend, weil ich nicht mehr aussah, wie ich aussah. Also ich hatte eine faltenfreiere Haut, ich hatte keine Schlupflider mehr und keine Tränensäcke mehr, weil das wegoperiert wurde. Ich hatte Botox und Hyaluron und Polymilchsäure und was weiß ich noch alles, ein Tom Cruise Laserkinn und so. Ich sah komplett verstörend aus, komplett. Ich fand das furchtbar, aber ich habe der Ärztin vertraut, die gesagt hat, das dauert jetzt ein Jahr und dann sieht es gut aus. Und irgendwann ist das auch wirklich, dann hat man sich dran gewöhnt und dann wurde es auch besser und jetzt hat die Schwerkraft sich die Gebiete zurückerobert.
Aber gut, vielleicht hätte die Schwerkraft noch härter zugeschlagen, wenn du das damals nicht gemacht hättest. Das kann ja auch sein.
Definitiv sehe ich heute sehr viel älter aus, wenn ich das damals nicht gemacht hätte.
Ja, okay. Alkoholexperiment. Das habe ich schon abgefragt. Hat sich dein Bewusstsein verändert? Das hast du eindeutig bejaht, was eben Alkohol für Schäden macht. Dann das mit dem, wie lebt es sich als sehr alter Mensch in Deutschland? Gehst du mittlerweile anders mit alten Menschen um? Vielleicht schon vorher, aber vor allem nach dem Experiment. Oder war das schon immer
sehr... Alte Menschen und Kinder sind meine bevorzugten Bevölkerungsgruppen. Ich mochte alte Menschen immer schon gerne und versuche dann ganz... liebevoller, unterstützender, hilfsbereiter Mensch zu sein.
Nee, und auch respektvoll,
Sowieso, das habe ich schon immer gehabt.
Okay.
Das ist so ein Vorteil, also A, bin ich so erzogen worden, Respekt vor überhaupt anderen Menschen zu haben, aber ganz besonders natürlich auch für ältere Menschen. B, ist das ein Vorteil meines Berufes. Ich bin seit knapp 25 Jahren als Fernsehjournalist tätig. Ich bin so viel um die Welt gereist. Ich war in so vielen unterschiedlichen Kulturkreisen und immer... Oder meist werden in diesen Kulturkreisen ältere Menschen sehr respektvoller behandelt, als sie das bei uns werden. Von daher ist mir das seit Jahren schon klar, dass wir da alle ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel respektvoller mit älteren Menschen und Menschen überhaupt, die es schwerer haben in unserer Gesellschaft, umgehen müssen.
Schöner Aufruf, wie ich finde. Tiere lieben, Tiere essen. Kannst du noch Billigfleisch essen?
Ich habe nach dem Experiment 5 Jahre, 5,5 Jahre überhaupt kein Fleisch gegessen.
Wow.
Null Fleisch gegessen. Und habe dann...
Aber nicht vegan, richtig? Nicht vegan, nur kein Fleisch.
Nee, ich habe noch kein Fleisch gegessen. Fisch habe ich gegessen, Milchprodukte habe ich auch gegessen. Ich glaube, ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich glaube, ich war nach der Schönheitsoperation, war ich zum Abschluss mit all den Beteiligten dieser Arztpraxis und anderen Kollegen eingeladen bei der Ärztin, die das gemacht hat, zum Gänseessen. Und da habe ich das erste Mal nach 5 Jahren wieder Fleisch gegessen. Und dann habe ich, glaube ich, 1 oder 2 Mal noch, weil ich vorher schon immer ein riesen Currywurst-Fan war, in Berlin eine Currywurst gesnitcht. So, aber ansonsten habe ich kein Fleisch gegessen. Und seit ich das Longevity-Experiment gemacht habe und international wirklich mit so vielen Experten gesprochen habe und ein komplettes Genbild von mir habe herstellen lassen und immer wieder gehört habe, für mich persönlich, ist es ganz gut, gewisse Aminosäuren, die man fast ausschließlich durch Fleischkonsum bekommt, hin und wieder zu sich zu nehmen. Das heißt, ganz selten ausgewählt esse ich dann mal ein Stück Fleisch, aber ich fühle mich danach von der Psyche her, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich fühle mich da nicht gut mit.
Ist das
deswegen
wirklich so?
Mache ich das sehr selten. Ja, ja.
Okay.
Weil guck, ich habe mit den Schweinen gelebt, ich persönlich selber habe Hühner. Ich habe seit Jahren kein Hühnerfleisch mehr gegessen. Ich habe auf dem Nachbargrundstück Schafe. Weißt du, ich habe einen kleinen Teichchen mit Fischen. Ich habe einen Bonushund, mein Sohn hat eine Katze. Ich bin so viel umgeben von Tieren und ich liebe Tiere so sehr und bin so beeindruckt. Selbst so ein Huhn, und das ist ja das Lebewesen, was am häufigsten geschlachtet wird, um weltweit gegessen zu werden. Wenn du siehst, welche Persönlichkeit, wie individuell jedes einzelne Tier ist. Weißt du, es gibt ein Tier, Miami Vice heißt das, Miami Vice 1, es gibt 2. Die steht morgens bei mir vor der Küchentür und klopft, weil die möchte, dass ich ihr ein Stück Käse gebe. Und das macht aber nur sie. Miami 2, die genauso aussieht wie 1, deswegen heißt die 2, macht das nicht. Und Kamikaze, das braune Huhn, macht das auch nicht. Das macht nur dieses Huhn. Und wer geht zuerst in den Stall? Wer liegt immer am Fenster des Hühnerstalls, um da rauszugucken? Verstehst du? Und wenn du das siehst, wenn du das zulässt, welche Individualität jedes dieser Lebewesen hat, dann fällt es dir verdammt schwer, das zu essen. Also schwer bis unmöglich.
Ist halt leider die heutige Gesellschaft, ohne das jetzt zu beurteilen und verurteilen, wir leben einfach völlig abgekoppelt von unserem Nutztier.
Na klar.
Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn wir so leben würden wie früher auf dem Bauernhof, was die wenigsten machen möchten, völlig klar, ist auch keine Aufforderung, aber dann hätten wir ein anderes Verständnis und wir würden auch automatisch weniger Fleisch essen. Und so ist halt so,
völlig dass
wir morgens essen sie Wurst, mittags Fleisch, abends Fleisch, Wurst.
Ja. Das ist ja auch, da gehen die Meinungen ja immer auseinander und es gibt keine einhellige Meinung, weißt du, also es gibt Sachen, die sprechen dafür, Fleisch zu essen, gesundheitlich, Sachen, die sprechen dagegen, aber wie du schon sagst, es ist immer die Frage der Menge, ne? Also die Dosis macht das Gift, wie Paracelsus gesagt hat, und wir neigen dazu, alles zu überkonsumieren, egal was das ist, wir nehmen immer zu viel. Weißt du, ob das zu viel Fleisch ist, ob das überhaupt zu viel Essen ist? Guck dir an, wie viele Menschen krank sind, weil sie zu viel essen.
Ja.
Zu viel Essen und zu viel falsches Essen. Ja, es ist alles zu viel. Protest. Zu viel Handy, zu viel Streamen, zu viel dies und das. Alles ist, wir sind so maßlos geworden. Und das ist ein ganz großes Problem unserer Zeit.
Naja, völlig richtig. Und das hat natürlich auch dann Einfluss auf das Essverhalten, weil wenn das überall angeboten wird, erhältlich ist, dann kommt diese Maßlosigkeit, wie beim Zuckerexperiment. Ich meine, ja, wir essen am Tag eben um die 80 Gramm Zucker und das ist echt eine ganz schöne Menge, wenn man sich das mal verbildlicht. Und auch hier, wann hast du zum letzten Mal was Süßes gegessen?
Oh, gestern Abend. Gestern Abend habe ich was Süßes gegessen, weil wir jetzt ja in der Vorweihnachtszeit sind. Und ich mag Lebkuchen sehr gerne, deswegen habe ich gestern Abend, habe ich 5, 6 solche Lebkuchenherzen.
Okay, Also gehst du aber auch seit diesem Experiment ein bisschen anders mit dem Thema Zucker um oder
sagst du, nee, das war vorher? Ich trinke keinen Eistee mehr. Guck, jetzt habe ich hier zum Beispiel, trinke ich so einen Apfelsaft. Ich bin ja gerade in Spanien. Das ist mit 0% Zucker.
Okay,
und so, jetzt kann man wieder sagen, oh ja, künstliche Süßstoffe. Ja, irgendein Tod stirbt man immer. Aber ich gehe mit Zucker anders um. Und was ich dann wirklich mache, da bin ich wie so ein alter Opa, ne? Alter Opa mit Diabetes, der dann, nachdem man dann irgendwie zu viel gegessen hat, spazieren geht. So mache ich das auch. Also nach diesen Lebkuchen, die ich gestern Abend gegessen habe, gehe ich dann eine halbe Stunde spazieren, um den Blutzuckerspiegel wieder runter
zu laufen. Ja, ist aber eine sehr gute Idee. Mache ich schon. Und das nachweislich, auch wissenschaftlich belegt, ist das
natürlich
ein richtig guter Trick, in Anführungszeichen, dass die Blutzuckerspitzen nicht so hoch sind, weil der bewegte Muskel eben dann schneller die Glucose aus dem Blut raussaugt. Und das eben auch insulinunabhängig. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Vielleicht noch ein kleiner Tipp hier an dieser Stelle für die, die auch gerne jetzt in der Weihnachtszeit, ich weiß nicht genau, wann das Video ausgestrahlt wird, aber Weihnachten kommt einigermaßen regelmäßig. Deswegen kann man es vielleicht für nächste Weihnachten wieder verwenden. Ja. Dann beim Microdosing-Experiment. Gibt es eine Droge, die dich am meisten beeindruckt hat?
Bei Microdosing hat mich wirklich die Tatsache beeindruckt, dass diese Drogen auch im Microdosing-Bereich schon wirken. Mhm. Das ist ja wirklich nur ein Bruchteil der ursprünglichen Droge. Und ich konnte das ganz gut vergleichen, weil ich vor Jahren einen LSD-Trip gemacht habe. Also wirklich dann mit der klassischen Pappe und dann 6 Stunden auf LSD war.
Ja, ich habe das gesehen. Du hattest da Paranoia, dass sich jemand verfolgt.
Ja, das ist das, was RTL dann rausgeklippt hat, sind diese 2 paranoiden Schübe, die ich hatte. Die hatte ich auch, also das ist auch so. Also in 6 Stunden hatte ich 2 paranoide Schübe, die ein paar Sekunden dauerten. Ich hatte aber auch sehr viel wirklich Bewusstseinserweiterndes. Mhm. Aber weil ich das hatte, also weil ich wirklich mal auf einem LSD-Trip war, konnte ich diese Mikrodosierung von LSD diesmal einschätzen. Mhm. Weißt du, wenn du das nie genommen hast, dann nimmst du das und denkst, ja gut, okay, wirkt jetzt irgendwie oder wirkt auch nicht oder da bildest du dir was ein. Aber ich habe schon in dieser Mikrodosierung so leichte Ähnlichkeiten verspürt wie zu dem Originaltrip, den ich mal gemacht habe. Und so ist das bei vielen dieser Mikrodosierungen, sagt man auch, Psilocybin, also halluzinogene Pilze. Wenn du das irgendwann mal gemacht hast, so ein Trip in der Originaldosis, dann wird so ein Microdosing-Trip dir mehr geben. Microdosing-Trip ist der falsche Wort, falscher Begriff. Wird dir Microdosing, was kein Trip auslöst, wird dir mehr geben, wenn du die Erfahrung in der Originaldosierung irgendwann mal gemacht hast. Von daher, ich fand das schon angenehm, dieses mikrodosierte Psilocybin für ein paar Tage. Das heißt dann auch immer hier so Brain Health, das sind ja amerikanische Produkte aus Kalifornien gewesen. Brain Health oder Brave Heart, mutiges Herz, starke Psyche und sowas. Das ein paar Tage hat mich da schon so ein bisschen positiv beeinflusst und dann war die Wirkung aber weg. Und das weiß man. Deswegen gibt es da unterschiedliche Protokolle, die dann auch sagen, okay, man macht es für eine Woche, dann setzt man 2 Wochen aus, damit man keine Gewöhnung entwickelt, dann macht man es wieder und so. Das war mir alles zu mühsam. Ich brauchte das auch nicht. Aber ich habe schon den einen oder anderen positiven Effekt bemerkt und ich habe halt in Amerika Leute getroffen, die aus Afghanistan, so ehemalige Soldaten mit PTBS, die kamen eigentlich nur klar, weil sie sowas nehmen konnten, dieses Mikrodosierte. Weil du funktionierst ja, du bist nicht unter Drogen im klassischen Sinne.
Ne? Du bist voll einsatzfähig.
Ja. Mhm. Voll einsatzfähig, auch voll konzentriert. Du kannst auch hier irgendwie Maschinen steuern und Auto fahren und all sowas. Du bist nicht weggeballert. Du hast ja nur eine Mikrodosierung, aber die scheint bei vielen Menschen Prozesse auszulösen im Hirn, die für sie einen Benefit haben.
Ja, sehr interessant, sehr, sehr interessant.
Du musst mir sagen, wenn ich weniger erklären soll, weil sonst wird das eine 8-Stunden-Podcast.
Nein.
Du willst ja noch alle Experimente durchgehen.
Aber ich finde es ja auch total spannend und ich war jetzt lang genug dran, dich für dieses Interview zu gewinnen. Deswegen lass dir ungern schnell los.
Na, das nicht, um Gottes Willen, ich habe Zeit. Ich habe mir extra für dich jetzt 14 Tage Urlaub genommen.
Yeah. Okay, dann machen wir einen 14-Teiler draus. Ja. Nein, ich bin tatsächlich auch beim letzten Punkt, nämlich beim Longevity-Experiment. Gibt es irgendetwas, was du aus diesem Experiment ganz regelmäßig in deine Routine übernommen hast, was du vorher noch nicht gemacht hast?
Ja, das meiste. Und deswegen nochmal, dieses Longevity-Experiment war für mich wirklich und ist für mich das Nachhaltigste, weil ich mein Leben komplett umgekrempelt habe. Ich rauche seitdem nicht mehr. Ich trinke oder konsumiere kaum zuckerhaltige Sachen, was ja auch eine in puncto Ernährung jetzt eine Rolle spielt für Longevity.
Ja, klar,
natürlich. Ich mache Sport. Ich bin jetzt leider seit 3 Wochen gehandicapt, weil ich stecke in einem neuen Experiment. Da kann ich gleich noch 1-2 Sachen zu sagen, wenn du magst. Ja, und habe mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen.
Oh.
Was richtig scheiße ist, weil das schmerzhaft ist. Und deswegen muss ich jetzt pausieren. Ich glaube, das sind sogar schon 4 Wochen, die ich keinen Sport mache. Bis davor habe ich wirklich 5 bis 6 Mal in der Woche Sport gemacht. Und zwar immer im Wechsel. Ein Tag Ausdauer, dann jogge ich 1 Stunde oder ich fahre Fahrrad oder ich habe mir ein Rudergerät gekauft. Und am nächsten Tag mache ich Kraft 1 Stunde, Stunde 15. Ne? Und das wirklich immer im Wechsel. Und das habe ich über Monate gemacht. Und das ist meine neue Routine. Also auch wenn ich reise in Hotels, achte ich immer darauf, dass ich ein Fitti habe, wo ich dann zumindest ein Laufband habe, ein Fahrrad habe, ein paar Hanteln habe, ein Gerät und sowas. Das hat sich verändert. Das ist eine neue Routine geworden. Worauf ich sehr achte, und da sind wir bei meinem aktuellen Experiment, ist mein Schlaf. Denn bei Longevity konnte man bei meinem Sohn und mir sehr, sehr, sehr viel verändern, sehr, sehr viel verbessern gesundheitlich. Aber wo wir keinen Erfolg hatten, war der Schlaf. Wir konnten unseren Schlaf nicht verbessern und der war ja schon damals mittelmäßig. Und wird jetzt langsam besser. Genau, Schlaflabor.
Habe ich auch schon gemacht übrigens. Das war auch meine Motivation. Ich habe das gesehen, habe dann den Experten angeschrieben, habe Interview gemacht und habe genau diese Apparatur angehabt. Es war eine furchtbare Nacht, muss ich leider zugeben.
Ja, das ist nicht gemütlich und man hat das Gefühl, man macht das kein Auge jetzt mehr zu, wenn man so verkabelt ist, aber man schläft dann doch mehr, als man glaubt. Aber es ist halt wichtig, ne, weil das ist die einzige wirklich valide Art und Weise, das zu prüfen. Ich meine, auch ich habe diesen Ring und die Leute haben ja ihre Bänder und so weiter. Genau, da kriegst du schon eine Ahnung, wie es aussieht, ne, mit deinem Schlafverhalten. Aber wenn du das wirklich exakt messen willst, dann musst du in ein Schlaflabor oder du hast eine mobile Schlafeinheit. Dann kriegst du valide Werte. Aber das gelang uns halt nicht beim Longevity-Experiment, das massiv zu verbessern. Und deswegen machen wir jetzt schon seit 8 Wochen ein Schlafexperiment. Mein Sohn und ich stecken im Schlafexperiment. Das wird auch wieder 6 bis 7 Monate dauern. Also die geplante Ausstrahlung ist jetzt, glaube ich, April 26. Genau, und jetzt suchen wir...
Wieder
ProSieben. Ich bin ja exklusiv bei ProSieben. Das ist ja mein Haussender.
Ja.
Und jetzt versuchen wir, weil das ist ein Riesenproblem. Ich habe heute nochmal, weil ich gerade parallel ein Buch darüber schreibe, über schlechten Schlaf, aktuelle Zahlen von einer großen Schlafstudie, einem großen Schlafreport. Und da kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland schlecht schlafen. Es sind wirklich fast 50%. Und wir haben uns daran gewöhnt und denken, naja, komm, dann schlafe ich am Wochenende besser oder ja, ich schlafe halt schlecht und die anderen schlafen ja auch schlecht. Und was das aber für Auswirkungen hat auf deine Gesundheit, auf dein Longevity, auf dein gesundes Alter und auf deine Konzentrationsfähigkeit. Und das ist so unglaublich aktuell, dieses Thema, dass wir halt da jetzt ein Experiment wieder machen, mein Sohn und ich auf der Suche sind nach dem perfekten Schlaf. Und der verbessert sich jetzt wirklich seit geraumer Zeit. Und wir machen all das, was Experten empfehlen und noch sehr viel mehr. Ich reise jetzt im Anfang des Jahres, am 3., 4. Januar nach Bolivien zu einem Volk, abgelegen im Amazonasgebiet, das als das gesündeste Volk gilt und das Volk mit dem besten Schlaf, und werde mit denen eine Woche im Baumhaus schlafen, um zu gucken, wie schlafen denn die? Schlafen wir einfach falsch? Ist es bei uns einfach zu gemütlich im Bett? Also muss man auf dem harten Lehmboden schlafen oder in der Baumkrone? Hat man dann wieder einen guten Schlaf? Haben wir eine falsche Vorstellung vom Schlaf? Erwarten wir zu viel von dem Schlaf? Ist es falsch, 8 Stunden am Stück zu schlafen? Schläft man nicht besser 3 Stunden, 1 Stunde wach, 3 Stunden? Es gibt so viele unterschiedliche Theorien. Und all das findet quasi im neuen Experiment statt, mit hoffentlich dann der Lösung, wie man sehr viel besser in Zukunft schläft, was man dafür machen muss.
Das ist ein absolut spannendes Experiment, weil mir ist kein ernsthafter Longevity-Experte bekannt, der nicht Schlaf zumindest unter die Top 3, die allermeisten auf Top 1 setzen. Und das
aber weißt du, was richtig interessant ist? Ich kenne ja auch den einen oder anderen Schlafexperten und den wenigsten von denen gelingt es selber gut zu schlafen.
Ja, weil es ein gesellschaftliches Problem ist, aus verschiedenen Gründen. Und deshalb, das ist auch meine Abschlussfrage, aber vielleicht kannst du da noch einen kleinen Tipp mitgeben. Ohne jetzt zu viel über dieses Experiment zu verraten, gibt es etwas, was bis jetzt in diesem Experiment bei dir vielleicht auch bei deinem Sohn gleichzeitig, den größten Impact hat auf die Schlafqualität?
Ja, so ungern ich das sage, weil mir das wirklich schwer gefallen ist, das zu verändern, Regelmäßigkeit.
Mhm. Um die gleiche Zeit ins Bett zu gehen.
Mhm. Zur gleichen Zeit ins Bett gehst, zur gleichen Zeit aufstehst, plus minus 30 Minuten.
Genau, ja.
Und das auch am Wochenende. Mhm. Weißt du, also diese alte Theorie zu sagen, die ganze Woche muss ich früh aufstehen, aus unterschiedlichen Gründen. Die Kinder müssen früh morgens fertig gemacht werden, die brauchen Zeit. Ich habe einen Job, wo ich früh raus muss. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum Menschen zu wenig schlafen. Also de facto schlafen wir zu wenig und zu schlecht. Aber dafür gibt es ja Gründe. Das ist ja nicht immer freie Wahl. Und dann sagen sich ja ganz viele, na gut, okay, das hole ich am Wochenende nach. Mittlerweile weiß man, es ist besser, als es nicht zu tun, aber du kannst es niemals nachholen.
Ja.
Ne? Zu wenig Schlaf bleibt zu wenig Schlaf. Mhm. So, und dieses zur regelmäßigen Zeit, also ich gehe meist 23 Uhr bis 23.30 Uhr, in dem Fenster gehe ich ins Bett und morgens stehe ich 8.30 Uhr, 8.30 Uhr stehe ich auf. Mhm. Dadurch hat sich mein Schlaf und der meines Sohnes schon sehr verbessert. Spannend. Alleine dadurch.
Spannend.
Und dann kommen so Sachen wie so Großmutters Weisheit, geh nicht mit vollgefressenem Magen ins Bett, da ist was dran. Also ich führe ja wirklich, wir beide führen so ein Tagebuch, wo wir alles eintragen, was wir machen, um dann irgendwann mal über die Monate zu sehen, was hat denn Einfluss, was hat keinen Einfluss. Und früher essen, dass du also wirklich nur 3-4 Stunden hast, bis du ins Bett gehst, hat auch eine Auswirkung auf den Schlaf. Dann, wenn du einer bist, der die ganze Nacht grübelt, ne, oder überhaupt einer bist, der sehr viel denkt, ich bin so einer, bei mir findet so viel im Verstand immer statt, dann nehme ich etwas, was mich da ein bisschen runterbringt. Das ist so GABA 200 wäre das jetzt zum Beispiel, oder Ashwagandha. Das sind so natürliche Stoffe, mit denen du quasi so diese Neuronenaktivität bisschen beruhigen kannst, ohne dass es ein Medikament wird. Sowas hat auch eine irrsinnige Verbesserung gehabt. Glycin, eine Aminosäure, auch super Verbesserung.
Weißt ja, du, oder sowas wie 5-HTP kann auch sehr, sehr gut helfen. Ja, also
5-HTP kann auch,
kriegt man leider mit
Theanin, und
Grauzone.
Ja.
Generell eine gesunde
Ernährung. Da gibt es viele.
Und vor allem, und das halte ich mit das Wichtigste, Verzicht auf Alkohol am Abend. Ich möchte es niemanden motivieren, morgens zu saufen. Aber abends vorm Schlafengehen zu trinken, es ist zwar so, dass man dann tatsächlich gefühlt schneller in den Schlaf kommt. Ich sage, weil sich das Hirn auch entspannt, diese Selbstgespräche, die sind negativ und auch ein bisschen abgefedert werden. Du kommst schneller in den Schlaf, ja. Nur die Schlafqualität ist zerknüppelt. Und das ist immer spannend. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Meine Frau, die trinkt ab und zu mal ein Gläschen Wein. Seitdem sie ebenfalls, das macht sie jetzt seit 1,5 Jahren auch so ein Aura-Ring trägt, sieht sie, wie jedes Glas Alkohol den Schlaf dramatisch schlecht beeinflusst. Und das hält sie immer wieder von einem Glas Wein ab, wo sie sagt, doch, jetzt hätte ich eigentlich Lust, aber ach nee, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, aber schön ist, was du gesagt hast, dass du das jetzt nicht empfehlen willst, aber dass es schon vernünftiger wäre, wenn man unbedingt Alkohol trinken muss, das morgens zu tun. Das sagt ja auch Matthew Walker, der wirklich einer der führenden Schlafexperten, der sagt ja auch, also wenn Freunde, dann verlagert das auf den Vormittag. Von daher, lieber Patrick, wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ich will aber hin und wieder, dann geht vormittags auf den Weihnachtsmarkt. Trinkt euren Glühwein vormittags, dann ist das bis abends abgebaut. Aber Alkohol ist ja nur ein Punkt, der unseren Schlaf negativ beeinflusst. Zucker auch.
Ja.
Also wenn du jetzt abends dein Zuckerflash kriegst vorm Bett gehen, dann hast du deinen Glukose-Spike. Und dann schläfst du auch schlechter.
Und zwar deutlich.
Der Puls geht hoch, dein Blutzucker geht hoch, du schläfst auch deutlich schlechter.
Mhm. Ja. Also wirklich spannend. Und auf das Experiment freue ich mich natürlich auch aus Sicht eines Gesundheitsexperten ganz besonders. Du hast gesagt, ganz grob April 2026.
Ja, genau. Ja, wir wollten eigentlich, es war eigentlich für Februar geplant, aber durch meinen Bandscheibenvorfall mussten wir jetzt die Reise in den Amazonas verschieben. Eigentlich wäre ich da jetzt schon. Aber das war uns zu heikel, da beim Bandscheibenvorfall irgendwie im Regenwald zu hocken, weil die Anreise alleine ist schon so abenteuerlich, weißt du? Wir fliegen über Argentinien, dann nach Bolivien und dann nochmal 2-3 Tage mit dem Boot in den Amazonas rein.
Ja, Wahnsinn.
Und wenn du da dann, wenn ich da dann Schmerzen habe und dringend Hilfe brauche bei meinem Bandscheibenvorfall, da steht nicht an jeder Ecke irgendein Medizinmann, der mir helfen kann. Und da haben wir gesagt, ich kuriere das jetzt erstmal, habe 2 Schmerzkatheter gekriegt und nehme jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel, die Entzündungen stoppen. Ne? Mhm. Also wir können mal gerne irgendwann in Zukunft, wenn du magst, weil das ja auch dein Thema ist, über Nahrungsergänzungsmittel reden und was da wirklich Sinn macht und
gerade welche Erfahrung du persönlich auch im Austausch genau. mit Experten gemacht hast, finde ich ein ganz genau. spannendes
Thema. Also ich merke zum Beispiel jetzt auch hier bei diesem Bandscheibenvorfall, dann hast du ja auch deine Entzündungen relativ schnell. Ne? Wenn der Nerv dauernd gereizt ist, dann entzündet sich das. Und mir hilft da wirklich sowas wie Kurkuma mit Peperin, Kurkumin. Mhm, genau. Ja. Aber auch hier Oleoroypin, das ist so Olivenblattextrakt, ist
definitiv
was mit grüne Tee-Extrakt. Hilft mir auch. Dann Blumenkohl, Sprossenextrakt ist auch etwas. Also das nehme ich, genau. Ja. Das nehme ich alles und merke schon, dass es mir gut tut und dass es den Heilungsprozess maximal beschleunigt.
Omega-3, Fischöl, also EPA, DHA, wir so ohnehin nehmen, auch jetzt außerhalb
der Bandscheibenvorfall. Wobei, da muss man ja mal aufs Verhältnis achten, dieses 2:1, EPA und DHA, dass das im richtigen Verhältnis ist. Mhm. Genau, da habe ich, das nehme ich auch. Das ist bei mir Standard-Omega. Wobei ich jetzt gerade auf so einer Pflanzenversion bin, mit der ich rumexperimentiere.
Ja, es gibt ja Vegane, auch aus einer Alge gewonnen. Genau, richtig. Also mit Verhältnis nicht mal ganz so einfach.
Ja, ich weiß.
Aber dann ist es halt eben tierfrei und das ist ja auch kein Nachteil.
Das ist kein Nachteil und ich hatte das Problem dann wirklich bei Longevity, dass ich eine Zeit lang ein Nahrungsergänzungsmittel Omega-3 genommen habe, das Lachsöl, Fischöl war und dadurch hatte ich zu hohe Histaminwerte.
Oh, okay.
Und Histamin, zu hohen Histamin im Stuhl oder auch im Blut hast, ist das auch ein Parameter, der für schlechten Schlaf sorgt.
Interessant.
Zu viel Histamin ist ein schlechter Schlaf. Dann nimmst du, deswegen experimentieren die in der Schlafmedizin auch oft mit Antihistaminika, weil die gleichzeitig so eine beruhigende Wirkung haben, so eine sedierende Wirkung. Also es werden Antihistaminika quasi als Schlafmittelersatz eingesetzt. Das habe ich dann auch ausprobiert, weil das drückt das Histamin, was dich am Einschlafen und Durchschlafen hindert und sorgt dafür, dass das dann wieder gelingt. Und deswegen hatte ich dann das Omega-3, die Omega-3-Quelle verändert von Lachsöl quasi zu Algenöl und dann ist auch mein Histaminwert wieder normal gewesen.
Also Jenke, wenn du Lust hast, vielleicht direkt bevor es ausgestrahlt wird oder auch irgendwann in kurzer Zeit danach nochmal ein Interview speziell über die Reportage hinaus zum Thema
Schlaf.
Du kriegst ja niemals alles in so eine Reportage unter, wie solche
gezielten Tipps
zum Beispiel. Aber das wäre gerade für meine gesundheitsinteressierte, motivierte Community eine Wahnsinnsbereicherung.
Sehr gerne.
Weil du eben so tief in das Thema reingehst, und ein Arzt eben häufig nur ein Theoretiker ist und bleibt. Und das ist überhaupt nicht despektierlich oder böse gemeint. Du sagst ja selber, Schlafmediziner haben selber häufig einen nicht so optimalen Schlaf. Aber du arbeitest gezielt mit der Motivation von hoffentlich Millionen von Menschen, die das Thema erreichen sollen. Und deswegen bist du ganz anders motiviert, die Dinge umzusetzen. Und wenn wir dann so die Top 5 danach runter erzählen, was am effektivsten wäre, dann ist das ein Wahnsinnsgewinn für zumindest die, die das Video dann entdecken werden. Wenn du
einverstanden
bist, dann nehme ich auch Kontakt zu dir auf.
Ja, sehr gerne. Können wir uns quasi schon verabreden für, weil mir das Thema auch so wichtig ist. Also mir war jedes Thema wichtig, ne? Weil jedes Thema, deswegen haben wir das ja gemacht, immer eine gesellschaftliche Relevanz hatte oder nach wie vor hat. Also auch die Drogen habe ich ja nicht genommen oder Alkohol, LSD, Cannabis, was auch immer, um eine gute Zeit zu haben und da quasi so ein bisschen laut unterwegs zu sein im Fernsehen, sondern weil das zum jeweiligen Zeitpunkt immer ein Riesenthema war. Ne? Alkohol, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber wir hatten und haben ein Alkoholproblem in unserer Gesellschaft. Ja. Und das ist nicht immer erst, wenn es eine Alkoholkrankheit ist, sondern wenn du schon einen kritischen Umgang mit Alkohol hast. Also wenn du sagst, ich trinke doch nur ein Glas Wein jeden Abend, ja, dann hast du ein Alkoholproblem.
Ja.
Verstehst du? Und deswegen kam Alkohol. Bei LSD auch. Auf der Suche nach quasi Bewusstseinserweiterung. Alle sind auf der Suche nach Bewusstseinserweiterung und nach noch mehr Leistungsfähigkeit. So entstand Microdosing. Ne? Also alles hat quasi eine Relevanz. Aber so dieses Longevity, was jetzt wirklich, wo es um unsere Substanz, um unser Überleben, gutes, gesundes Überleben geht, das hat sagt, so eine Wichtigkeit. Ja. Und davon jetzt mal als Ableger dann nochmal der Schlaf. Und ich mache ja immer so eine Reise, auf die ich mich begebe zu dem Thema, ne, und finde immer neue Sachen heraus und treffe wieder Menschen, die mich sagen, du musst mit denen sprechen und die und das und alleine jetzt beim Schlaf, du gehst zum Schlafmediziner, du gehst in ein Schlaflabor und dann hörst du irgendwann, viel wichtiger ist, dass du zum Zahnarzt gehst. Was hat denn der Schlaf mit meinen Zähnen zu tun?
Total spannend, weil da so viele Entzündungen entstehen können, auch bei wurzelbehandelten Zähnen. Das wissen viele Menschen nicht. Leiden das ganze Leben und haben irgendwie einen wurzelbehandelten Zahn, der eben irgendwelche toxischen, durch Bakterien verursachten Gifte produziert. Ja, spannend.
Genau. Und du schläfst scheiße, aber wer denkt denn daran, dass es mit Wurzelentzündungen zu tun haben kann? Absolut. Oder mit einem Weisheitszahn, der da blöd liegt oder sowas. Das weiß doch keiner. Und das erfahre ich ja in diesen Projekten immer, weil wir halt recherchieren und weil wir immer wieder auch die eine Fachrichtung medizinische redet von der anderen und empfiehlt uns das und das. Und dann irgendwann stellst du mal fest, wie komplex dieses Thema Schlaf oder Longevity jetzt ist. Und dass es nicht nur reicht, sich gut zu ernähren, früh ins Bett zu gehen und so weiter. Das reicht nicht. Es gibt so viele Schrauben, an denen man stellen kann. Das ist gleichzeitig auch eine Schwierigkeit, aber es ist auch ein Segen, wenn man weiß, was es für Möglichkeiten gibt, die man selber hat, um etwas zu verbessern.
Richtig. Und wenn man dann so eine Top-Down macht bei dir, mit Sicherheit einer der größten Impacts überhaupt, Rauchen aufhören. Es gibt Millionen Dinge, tausend, die man tun kann. Aber wenn man dann eben so an die Hauptverursacher für Probleme rangeht, die 1, 2, 3, die Stück für Stück abarbeitet, dann hat man schon mal 50-60% des gesamten Weges erreicht, bin ich der Meinung.
Mindestens, ich würde da sogar noch ein paar Prozente drauflegen. Ja. Das war so eine Erkenntnis aus dem Longevity-Experiment, weil wir festgestellt haben, ja gut, jetzt hast du diesen Run auf diese Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt fressen die Leute diese Nahrungsergänzungsmittel, von denen heißt, lebst du sehr viel länger und bleibst fit und sowas, haben aber selber ein gesundheitliches Thema, so wie ich, verstehst du?
Ja, klar.
Mit meiner Insulinresistenz, Prädiabetes, zu hoher Blutdruck und sowas. Da kannst du Nahrungsergänzungsmittel essen, so viel, wie du willst. Es wird nichts bringen. Du musst ja erstmal die Basis in Ordnung bringen, eine Grundgesundheit herstellen. Und dann kannst du die letzten 10-15% mit Nahrungsergänzungsmitteln nochmal irgendwie toppen.
Genau. Aber richtig. Auch meine
das Leben funktioniert nicht so, dass wir eine Pille nehmen und dann ist alles wieder gut. Leider nicht. Ich wünsche
die Menschen suchen nach einfachen Wegen.
Das ist klar.
Auch, das ich ist auch ja menschlich. Auch. Ja? Wir sind ökonomisch veranlagt, auch nicht grundsätzlich faul. Es ist die Ökonomie, die uns dazu zwingt, einfach wenig Aufwand und maximal möglicher Profit, in welcher Art auch immer. Und deswegen ist es alles normal, aber eben meistens nicht gut.
Und, oder nicht optimal. Ja, absolut.
Zeigst du eben mit dem Finger auf die Probleme und gibst den Menschen aber eben auch letztendlich das Signal, man kann was verändern, wenn man erstmal weiß, wie schlimm etwas ist oder wie gut etwas tut. Und deshalb
das ist ganz wichtig. Also constructive, das ist immer das. Ja. In jeder Redaktionskonferenz, die wir haben und über neue Themen reden, ist einer der ersten Punkte, die wir immer besprechen, okay, und wie kann man es verbessern? Was können wir den Menschen sagen, wie sie es verbessern können? Also dieser konstruktive Part einer Reportage, der ist für uns immer extrem wichtig. Und das ist ja das Positive, was jetzt auch durch diese, schließen wir mal quasi diese Klammer mit den Experimenten, 30 Experimente, was sie alle verbindet. Es gibt immer etwas, was wir tun können, um etwas zu verbessern.
Klasse. Immer. Das nehme ich als Schlusswort. Das finde ich richtig gut, lieber Jenke. Ganz herzlichen Dank. Wir werden das Interview fortsetzen zum Thema Schlaf. Da freue ich mich wieder ganz besonders drauf, was du für Erkenntnisse vor allem aus Bolivien mitbringst. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
Ja, ich bin auch sehr neugierig. Ich freue mich auch.
Ja. Ganz herzlich für deine Zeit. Und bleib gesund, aber du tust dir auch was dafür.
So ist es. Vielen lieben Dank auch dir, Patrick. Ja, und dann sind wir einfach mal lose und locker verabredet für nächstes Jahr.
So machen wir das. Also,
bis dahin. Gute Reise, pass auf dich auf.
Ciao.
Dankeschön. Ciao. Tschüss.
Bleibst noch ganz kurz drin, Janke?
Ja, ich bleib noch.
Super, du kennst das wahrscheinlich hier. Ich drücke jetzt auf Stopp.